ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute mit Marion Theis. Guten Tag. Von wegen Königsklasse. Glanz, Glamour, Geld und sich komplett daneben benehmen, das geht durchaus zusammen. Das sehen wir beim ehemaligen britischen Royal Andrew, bei der norwegischen Prinzessin Mette Marit und beim früheren spanischen König Juan Carlos unter anderem. Entsprechend steigt die Zahl der Menschen bzw. der Untertanen, die die Existenz ihrer Königshäuser skeptisch sehen. Und man kann sich ja schon fragen, ob die Royals das Geld wert sind, das sie kosten. Not my king. Wozu braucht es heute noch Monarchien? Darum geht es jetzt im Forum bei SWR Kultur mit dem Staatsrechtler Professor Dr. Luc Heuschling von der Universität Luxemburg. Mit Professor Dr. Raimund Zollenhöfer, Politikwissenschaftler an der Uni Heidelberg, und mit Privatdozentin Dr. Carina Urbach, die Historikerin, forscht am Institute for Historical Research an der University of London. Frau Urbach, die Queen Elisabeth II., sie wäre heute 100 Jahre alt geworden. Finden Sie, das ist ein Grund zu feiern?
Ja, absolut. Also ich meine, sie hat schon einiges geleistet in ihrer langen Regentschaft. Aber natürlich sieht man sie jetzt fast 4 Jahre nach ihrem Tod auch etwas anders. Also es werden jetzt auch kritische Fragen gestellt, was zum Beispiel ihre Entscheidung betraf, ihren Sohn zum Handelsenvoy zu machen oder auch King Charles zum Oberhaupt des Commonwealths, was ja auch nicht erblich war, sondern das waren ihre Entscheidungen.
Immerhin mehr als 80% der Menschen in Großbritannien haben ein positives Bild der verstorbenen Königin, das sagt eine aktuelle Umfrage. Wenn die Queen allerdings das noch erlebt hätte, dass ihr Lieblingssohn Andrew kein Royal mehr ist, weil er ist in den Missbrauchsskandal um den Sexualstraftäter Epstein verwickelt und es wird gegen ihn wegen Geheimnisverrats ermittelt. Ist so ein Vorfall Grund genug, eine Monarchie in Frage zu stellen? Was sagt der Politikwissenschaftler Herr Zollenhöfer?
Das hängt ja immer von der Bevölkerung ab, von den Untertaninnen und Untertanen, ob die den Grund darin sehen oder darin einen Grund sehen, die Monarchie abzuschaffen. Natürlich erschüttert das Monarchien. Es ist aber natürlich auch nicht der erste Skandal. Es gab auch andere und in anderen Königshäusern, wenn wir an Spanien denken, unter dem vormaligen König, oder wenn wir auch an den Tod der Prinzessin Diana denken, wo sich die Queen ja nicht so glücklich verhalten hat lange Zeit. Oft scheinen Königshäuser stabile Unterstützung zu haben, die nicht so beim ersten Skandal verschwindet.
Herr Heuschling, Sie leben und arbeiten in Luxemburg, dem einzigen Großherzogtum weltweit. Wenn Luxemburg keinen Großherzog mehr hätte, wenn es keine Monarchie wäre, meinen Sie, da würde was fehlen?
Also persönlich würde ich antworten, als Wissenschaftler, als Bürger, dass es würde meines Erachtens nichts fehlen, aber eine Großzahl von Luxemburgern und auch Ausländern, die in Luxemburg wohnen, hängen doch emotional stark an der Monarchie, die trotz gewisser Fauxpas, die sowohl die Politik betrifft als auch ihr Privatleben, ist die Zustimmung doch relativ hoch. Und auch bei der letzten Verfassungsänderung, die jetzt in Kraft trat, gab es keine Diskussion jetzt über Republik oder Monarchie.
Also Emotionen spielen eine Rolle, sagen Sie. Lassen Sie uns mal einen Überblick über die Monarchien in Europa verschaffen. 6 sind es in der EU, also die Benelux-Staaten, Dänemark, Schweden, Spanien. Dazu kommen Liechtenstein, Monaco und Andorra. Den Vatikan lassen wir mal außen vor, das ist ein spezieller Fall. In Europa dann noch Großbritannien und Norwegen. Gibt es irgendwas, was die alle gemeinsam haben?
Also ich würde als Staatsrechtler vielleicht den juristischen Rahmen ein bisschen umschreiben und da würde ich dann doch eher die Unterschiede hervorstreichen. Weil mit diesen Monarchien, die Sie jetzt erwähnt haben, haben wir ein Spektrum von, würde ich mal sagen, so 2 Extremfällen und dann die Mitte mit der Grauzone. Die 2 Extremfälle sind dann zum einen das schwedische Modell, wo der Monarch überhaupt keine juristische Kompetenz mehr hat, in dem Sinne, dass er überhaupt nichts mehr unterschreibt und damit stellt sich auch überhaupt nicht mehr die Frage, könnte er eventuell ein Veto einlegen, seine Unterschrift verweigern. Also er hat nur noch Repräsentativfunktion. Und das andere Extrem ist halt, also nicht jetzt eine absolute Monarchie, die haben wir nicht mehr in Europa, aber eine Monarchie wie beispielsweise Liechtenstein oder Monaco. Liechtenstein ist ein sogenanntes dualistisches System. Das heißt, jede maßgebende politische Entscheidung braucht sowohl die Zustimmung vom Volk, vom Parlament oder den Bürgern einerseits und andererseits vom Fürsten. Und dann sind wir in einem System mit Liechtenstein und Monaco, wo wirklich der Monarch noch stets eine politische Macht hat und haben soll. Und dann dazwischen haben wir halt die Monarchien wie Großbritannien, Luxemburg, Belgien, Spanien und so weiter, wo der Monarch zwar immer noch etwas unterschreiben soll, aber die große Frage ist natürlich, ist das eigentlich eine Kompetenz, die er gezwungenerweise ausüben soll, oder gibt es da noch eine gewisse Subjektivität, die noch spielen kann, in welchem Rahmen, wann und wie und so weiter.
Ich würde trotzdem gerne noch mal wissen, was es an Gemeinsamen gibt, weil wir haben ja immerhin auf der einen Seite die Monarchien und auf der anderen Seite haben wir in Europa, in der EU auch die republikanischen Systeme wie bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Also was haben die anderen, was wir nicht haben?
Ja, die haben natürlich zunächst einmal Monarchen, Erbmonarchien. Das heißt, die Position des Staatsoberhauptes ist erblich in einer bestimmten Familie verankert, während eben in den Republiken es üblicherweise andere Staatsoberhäupter, Präsidenten gibt, die eben von der Bevölkerung gewählt werden. Das Zweite, würde ich sagen, Gemeinsame ist, dass alle Länder in Europa trotzdem, also auch die Monarchien, demokratisch verfasst sind. In Monaco und Liechtenstein haben wir eine sehr starke Position des jeweiligen Monarchen, wie Herr Häuschling das schon ausgeführt hat. Aber auch da gibt es natürlich demokratische sozusagen Gegengewichte. In Liechtenstein beispielsweise eine sehr ausgeprägte direkte Demokratie.
Man kann auch sagen, dass sie natürlich als Staatsoberhäupter gewisse Vorteile haben, weil sie einfach mehr Glamour ausstrahlen. Also jetzt zum Beispiel, wenn King Charles demnächst Trump besucht, in 5 Tagen hat er einen sehr viel größeren Einfluss als Trump, als ein Politiker das zum Beispiel hätte. Also wir wissen, dass Trump die Royal Family liebt. Das heißt also, sie können hinter den Kulissen vielleicht mehr erzielen, als das jetzt ein republikanisches Staatsoberhaupt schaffen könnte.
Also die Stellung und das Vermögen auch der Monarchen verschafft ihnen ja doch enormen Einfluss, auch wenn sie wenig bis teilweise gar keine politische Macht haben. An manchen Stellen wird dieser Einfluss dann auch ausgenutzt. Das ist ja auch mit ein Grund, warum wir heute darüber reden. Also wo und wie ist das der Fall? Lassen Sie uns mal eine kleine königliche Skandaltour durch Europa machen.
Wir haben heute eine ganz aktuelle Sache, weil natürlich heute Morgen der Chef des Foreign Office aussagen musste in dieser Andrew Epstein-Starmer-Geschichte, die uns seit Wochen beschäftigt. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland mitbekommen hat, aber Premierminister Starmer ist hier enorm unter Druck, weil er diesen Chef des Auswärtigen Amtes entlassen hat und gesagt hat, er hatte keine Ahnung davon, dass also einer seiner Mitarbeiter kein Security Clearance hatte und Botschaft in Amerika werden dürfte, etc. Also ich meine, diese Geschichte beschäftigt uns, weil wir natürlich wissen, dass Andrew von der Queen in diesen Posten als Handelsabgeordneter gepusht wurde.
Es geht um den Vorwurf des möglichen Geheimnisverrats.
Absolut,
von Andrew, ne?
Genau. Also diese Sexgeschichten sind auch scheußlich, aber es geht natürlich um Korruption, es geht um Geheimnisverrat und wir wissen jetzt mittlerweile, dass Andrew natürlich mit chinesischen und russischen Firmen zu tun hatte und das ist natürlich die Frage, inwieweit er Insider-Informationen verkauft hat. Also die Idee, dass man die royale Marke verkaufen kann, das ist bei Andrew, das ist auch bei Prince Harry, der ja auch, also Cash for Trash nennt man das hier, der sozusagen auch versucht, seinen Status einzucashen. Und das kann man heutzutage keinem britischen Staatsbürger mehr zumuten. Wir sind hier, ich bin ja auch Britin, wir sind Steuerzahler und wir fragen uns natürlich, ja, was um Gottes Willen passiert denn da oben an der Spitze?
Und die Frage stellt sich inzwischen auch, was wusste die Queen davon, von diesen Beziehungen zu Epstein, zu Andrews Rolle als Handelsvertreter? Was wusste der König, sein Bruder?
Ja.
In Norwegen, da haben wir ja auch einen, ja, nicht ganz vergleichbaren Fall, aber zumindest die norwegische Prinzessin Mette Marit, die war ja auch mit dem Sexualstraftäter Epstein befreundet. Es ist da vorstellbar, dass ihr Mann, Kronprinz Haakon, dass der nichts mit Epstein zu tun hatte und nichts wusste?
Ich würde es jetzt nicht annehmen, dass man das nicht mitbekommen hat. Aber das ist ja ganz klar, dass Epstein wahnsinnig geschickt darin war, alle Spitzen der Gesellschaft in sein Spinnennetz hineinzuziehen. Und das ist eine enorme Korruptionsgeschichte auch, die immer noch nicht aufgeklärt ist und die natürlich auch Amerika betrifft. Aber irgendwie wird das nur momentan immer auf England fokussiert. Also das ist so eine Korruption, wo wirklich alle mitspielen. Also das ist die politische Elite und das ist eben auch jemand aus dem Königshaus, der da auch mitgespielt hat, ja.
Herr Heuschling hat vorhin gesagt, dass er den Eindruck hat, dass die Menschen in Luxemburg trotzdem die Monarchie stützen. Wie ist das sonst vielleicht auch in Großbritannien oder anderswo? Empfinden Sie das so, dass die Zustimmung zu den Royals abnimmt?
Ich glaube, dass tendenziell die Monarchie in Europa seit den 1900 mit zwei Kategorien von Skandalen konfrontiert ist. Zum einen politischen Konflikten und Skandalen über die Ausübung von Macht. Also in Luxemburg gab es die große Diskussion, als 2008 der Großherzog Henri die Unterstützung für das Gesetz über die Legalisierung der Euthanasie verweigerte oder jedenfalls die Verweigerung androhte. Und ähnliche Fälle gibt es auch in Liechtenstein. Und zum anderen, die zweite Kategorie an Skandalen sind halt Skandale, die das Privatleben dieser Familien
betreffen.
Ja. Und diese Skandale gibt es seit dem 1900. Also die Familienprobleme von Monarchien. Es gab im 1900 schon ganz krasse Fälle. Also es gibt da ein Beispiel aus Sachsen. Da ist die Gattin vom Thronerben fortgelaufen mit ihrem Kind und mit ihrem Liebhaber. Es gab Beispiele in der belgischen Monarchie, wo der Vater, der Monarch, seine Kinder extrem brutal behandelte und so weiter. Also das ist eine Problematik, die jede Monarchie immer weiter trägt und weiter mit der weiterhin konfrontiert sein wird.
Das ist, denke ich, natürlich auch ein sozusagen definitorisches Problem von Monarchien, dass die Familien, die königlichen Familien normalerweise an der Macht, oder nicht an der Macht, aber sozusagen diese Position innehaben, auf Dauer innehaben, gelegentlich, wie beispielsweise der spanische König, der vorherige, verliert man mal seine königliche Stellung, hat dann abgedankt. Aber sozusagen das ist natürlich ein zentrales Problem, wenn jemand einen Skandal produziert, dann ist sozusagen die Familie betroffen, ohne dass es einen institutionellen Mechanismus gibt, diese Familie loszuwerden. Das ist anders als bei gewählten Staatspräsidenten. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir natürlich auch so ein bisschen eine Verzerrung zugunsten der Skandale. Die merken wir uns viel leichter. Und es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Monarchien, wo das vergleichsweise immer mal über längere Zeiträume skandalfrei läuft. Und dort, glaube ich, haben die jeweiligen Königshäuser auch durchaus stabile Zustimmungswerte. Mhm. Ich habe nicht den Eindruck, dass beispielsweise in Dänemark oder in den Niederlanden, dass das Ende der Monarchie unmittelbar bevorsteht.
Es klingt so, als hätten Sie den Eindruck, dass es woanders unmittelbar bevorsteht, aber das auch nicht, oder?
Nein, das auch nicht, aber sozusagen, wir haben jetzt eben sozusagen ja gerade schon über die Skandale in Norwegen und im Vereinigten Königreich gesprochen und man könnte vielleicht auch Spanien dazu zählen, aber sozusagen in vielen anderen ist das eben nicht so. Und das heißt ja nicht, dass das nicht morgen was rauskommt und sozusagen der nächste Skandal kommt. Aber ich glaube, insgesamt ist auch die Unterstützung der Untertaninnen und Untertanen, wenn man so will, der Bürgerinnen und Bürger, durchaus einigermaßen stabil. Wie mir scheint, selbst im Vereinigten Königreich.
Und Sie haben ja auch gerade angedeutet, dass, also wenn ein Monarch nicht als Repräsentant seines Volkes taugt, was ja in der Regel sein Hauptjob ist, das Land zu repräsentieren, dann ist es schwierig mit der Handhabe. Also er ist ja nicht abwählbar. Also was könnte man machen? Rebellion, Umsturz.
Also es gibt jetzt eine neue Tendenz in den Verfassungen der Monarchien, die geändert wurden, eine gewisse Verantwortlichkeit von Monarchen einzuführen in Extremfällen. Das gibt es zum Teil in den Niederlanden schon, es gibt es jetzt auch in Luxemburg. Wenn der Großherzog in Luxemburg jetzt nach der neuen Verfassung von 2023 seine verfassungsrechtliche Mission in krasser Weise nicht ausführen würde, könnte er mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament zur Abdankung gezwungen werden.
Ich glaube, sozusagen demokratisch funktioniert das in vielen Fällen ja auch. Der Druck der Bevölkerung, dass man sagt, bestimmte Dinge gehen nicht, setzt natürlich auch das Königshaus unter Druck. Ich denke, dass man das bei König Charles und sozusagen der Art, wie er mit seinem Bruder verfahren ist, gesehen hat. Man hat das in Spanien gesehen. Sozusagen, also ich glaube, da gibt es natürlich auch so einen Druck, dem sich auch Monarchen nicht vollständig entziehen können, weil sie wissen, dass sie sozusagen natürlich letzten Endes, auch wenn sie sozusagen diese Erbmonarchie haben, von der Unterstützung der Bevölkerung abhängen.
Ein König, eine Königin wird durch Erbmonarchie in den Job reingeboren, sozusagen royal von Geburt an, also Legitimation durch diese Erbfolge. Ist das in einem demokratisch-freiheitlichen Europa im Jahre 2026 nicht grundsätzlich ein zweifelhaftes Konstrukt?
Ja, also ich glaube, dieses Blut, das ein ganz besonderer Saft ist, das wird natürlich jetzt nicht mehr akzeptiert. Also man muss sich selbst als Monarch natürlich die Zuneigung des Volkes erarbeiten. Und das ist ganz klar, dass das natürlich durch royale Zeigepflichten geschehen muss, dass man also diese Leute sehen muss, dass sie auftreten, bei Wohltätigkeitsarbeit gesehen werden. Also das ist ganz klar. Sie können jetzt nicht sich darauf ausruhen. Denn man weiß ja auch, in Dänemark zum Beispiel wurden Prinzen und Prinzessinnen, wurde der Titel entzogen, bei hier in Großbritannien auch. Also das heißt, man kann ja das alles sehr schnell verlieren. Und insofern glaube ich, dass diese Legitimation durch die Ahnenreihe nicht mehr akzeptiert wird von der Öffentlichkeit alleine.
Weil ich glaube, die Tradition spielt schon eine wichtige Rolle für die Legitimation von Monarchien. Die Tatsache, dass da vielleicht auch die Geschichte dieser königlichen Familie eng verwoben ist mit der Geschichte des Landes, dass sozusagen häufiger Monarchen für längere Zeit im Amt sind und sozusagen dadurch ein gewisser Gewöhnungseffekt womöglich auch eintritt. Ich glaube sozusagen diese Tradition als Legitimationsgrundlage, die ist schon wichtig, weil natürlich demokratisch sind sie nicht legitimiert und das Gottesgnadentum trägt sicherlich auch nicht mehr.
Natürlich. Also die Tradition spielt eine Rolle, aber die funktioniert, die muss ja ständig reformiert werden. Also man hat ja das gesehen, zum Beispiel im 19. Jahrhundert war es bei Victoria und Albert ganz klar, da war die Monarchie auch auf einem absoluten Tiefstand, weil sich die Vorgänger von Queen Victoria haben sich alle grauenhaft benommen und dann musste sie natürlich etwas Neues erfinden. Und dann hat sie diese Monarchie zusammen mit ihrem Mann reformiert. Sie hat also diese ganzen bürgerlichen Moralvorstellungen, die wir ja auch bis heute haben, in diese Familie eingebaut. Also sie hat sie neu inszeniert als sehr bürgerlich-royale Familie und das hat perfekt funktioniert. Und diese Reform ist ja etwas, was die natürlich, die Royals mussten sich das ständig wieder stellen. Also das britische Königshaus hat nicht nur deswegen überlebt, aber auch eben, weil sie sich immer wieder reformiert haben. Das ist ja jetzt etwas, nach dem alle rufen. Ja, also hier zum Beispiel ist das ein großes Thema. Was werdet ihr jetzt anders machen? Also es geht um Steuerzahlen, das hat auch die Queen natürlich schon eingesehen, aber es geht immer noch um Prärogativen, die sie hier haben und die sie nicht bis jetzt aufgegeben haben. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und das wird gefordert. Also das ist natürlich eine Aufgabe von Traditionen, die sie nicht so bis jetzt geleistet haben.
Und das sagen vor allem die Jüngeren, ne?
Ja, also ich glaube schon, dass es eine Generationsfrage ist. Also es ist wirklich so, dass natürlich die jüngere britische Bevölkerung kann sich momentan überhaupt nicht identifizieren, klarerweise mit der Monarchie, weil das ist ja ein sehr, sehr alter Monarch, den wir haben. Jemand, der also sehr verhaftet ist in Vorstellungen, die eigentlich noch aus den 50er Jahren fast kommen. Also für junge Leute ist da nichts. Und es ist also eine Generationsfrage. Es war immer eine Klassenfrage natürlich, wer unterstützt eigentlich die Royals? Sind das eher so, ist das eher die Arbeiterschicht und nicht also so sehr die gehobene Mittelschicht, die natürlich kritisch ist und auch nicht die Aristokratie, die ja auch ein ganz anderes Leben führt. Also Großbritannien war immer eine Klassengesellschaft und natürlich ist es im Moment so, dass wir eine Regierung haben, eine ganz linke Regierung, die natürlich mit der Monarchie überhaupt nicht viel am Hut hat und die ihr auch nicht Unterstützung in diesem Sinne liefert, wie das noch die konservativen Regierungen gemacht haben.
Ich glaube, ein Punkt, den man auch betrachten muss in dieser Diskussion über die Legitimität der Monarchien, ist, dass in verschiedenen Fällen ein Referendum, eine Volksabstimmung über die Monarchie, über das Prinzip oder den Träger, den Throninhaber zur Legitimation, zu einer gewissen demokratischen Legitimation der Monarchie führen kann. Es gibt ja Beispiele von Referenden, also die zur Abdankung von der Monarchie und zum Thronerben, zum Throninhaber geführt haben, Beispiel Griechenland, Italien. Es gibt auch Belgien nach dem Zweiten Weltkrieg in der sogenannten Question Royale bezüglich Leopold III. Und auch in Luxemburg, also die großherzogliche Familie in Luxemburg, legitimiert sich zum Teil aufgrund eines Referendums in 1919, wo die Frage Republik oder Monarchie aufgeworfen wurde. Und dies ist halt ein Element, das auch in Spanien beispielsweise Juan Carlos, die Monarchie in 1978, dass die bestätigt wurde durch das Verfassungsreferendum, ist natürlich ein wichtiges Argument.
Aber das verliert natürlich an Überzeugungskraft, klar, je länger das Referendum zurückliegt.
Ja, ja.
1919 ist jetzt schon eine Weile her.
Ja, ja.
Not my
Aber
king.
Da spielt dann die Tradition, dass der Großherzog Henri konnte immer noch sagen, er wäre halt der Enkel von der Großherzogin, die damals aufgrund dieses Referendums auf den Thron kam.
Not my king. Wozu braucht es heute noch Monarchien? Darüber reden wir heute im SWR Kulturforum mit dem Staatsrechtler Lück Heuschling, der Historikerin Carina Urbach und dem Politikwissenschaftler Raimund Zollenhöfer. Wir reden heute hier über die Position eines Königs oder einer Königin, wo er steht. Ist er Teil des Volkes? Steht er über dem Volk und wie trägt er Verantwortung für das Handeln? Gerade im Falle des Königsbruders Andrew in Großbritannien stellt sich ja genau diese Frage auch. Wofür ist er haftbar, wofür vielleicht nicht? Was meinen Sie?
Also was die Position angeht des Monarchen gegenüber dem Volk, die ist ja ambivalent, denke ich. Auf der einen Seite haben wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen, die Unterstützung der Bevölkerung, also eine gewisse Volksnähe, ist wichtig, denn ohne die Unterstützung der Bevölkerung gerät die Monarchie unter Druck. Andererseits braucht es aber womöglich auch eine gewisse Distanziertheit, also sozusagen dieses Motto, das ja Elisabeth II., glaube ich, sozusagen als Motto gedient hat, never complain, never explain, also sozusagen da auch eine gewisse Distanz, die scheint mir auch wichtig zu sein, denn der Monarch soll ja auch eine Projektionsfläche dienen, im Grunde für die Bevölkerung, auch sozusagen für seine Funktion gewissermaßen, dass das Ganze des Volkes, des Königreichs zu repräsentieren. Und wenn man eine Projektionsfläche sein soll, dann darf das Volk nicht allzu viel über jemanden wissen. Insofern, glaube ich, ist es sowohl mit dem Volk als auch ein Stück weit vielleicht jenseits des Volkes.
Genau, das war eigentlich der Schlüssel zu Elisabeths enormem Erfolg, dass man nie wusste, was sie denkt, wo sie politisch stand. Und man konnte alles in sie hinein interpretieren. Und es war auch eine gewisse Erleichterung, dass man nicht wusste, ist sie jetzt links, ist sie rechts in diesen Fällen und so weiter. Das hat eine ganz große Rolle gespielt. Und das ist etwas, was natürlich jetzt so ein bisschen die Sorge ist, wird das auch bei Charles und wird es auch bei William so sein, weil die natürlich schon gewisse Egos haben und immer zeigen wollen, was ihre Meinung zu bestimmten Themen ist. Und das ist jetzt schon ein paar Mal hochgekommen in der britischen Öffentlichkeit, dass Charles sich bei einem Staatsbesuch mit Frankreich, zum Beispiel mit Macron, dazu geäußert hat, wir kennen keine Grenzen zwischen Frankreich und Großbritannien. Und das klingt nach einem harmlosen Satz, aber das wird natürlich von Politikern hier in Großbritannien dann schon gegen ihn ausgelegt, weil natürlich haben wir ein Problem mit unseren Grenzen und Einwanderung etc. etc. Und dann wurde ihm natürlich das vorgeworfen. Oder es wurde Prinz William vorgeworfen, dass er britische Firmen kritisiert hat, weil sie nicht genug für die Klimakrise tun. Und dann hat man ihm gesagt, er soll sich da nicht einmischen, weil die britische Wirtschaft schwächelt schon genug. Und jetzt kritisiert er auch noch die Unternehmen etc. Also das ist ein ganz, ganz gefährliches Spiel, wenn sie solche Kommentare von sich geben. Mhm. Denn das war bei Elisabeth wirklich das Beeindruckende, dass sie wusste, sie kann über bestimmte Dinge nicht sprechen. Und ich glaube, wir werden natürlich jetzt dann Jahrzehnte später herausfinden, dass sie sehr dezidierte Meinungen hatte, denn sie kriegt jetzt eine offizielle Biografie. Und dann werden wir aus ihren Papieren und aus ihren Briefwechseln herausfinden, dass sie natürlich politische Meinungen hatte. Aber sie hat so fantastisch überlebt, weil wir es nicht wussten.
Ja, das ist die Frage, wie unpolitisch muss ein König oder eine Königin sein und wo endet das Neutralitätsgebot?
Das ist die Problematik von der sogenannten Modernisierung der Monarchie, weil das führt dann dazu, dass der Monarch und vielleicht sogar seine Familie sich aus dem politischen Spiel heraushalten soll. Damit widersprechen wir, die das wollen, gleichzeitig aber dem modernen Prinzip der Meinungsfreiheit, weil wir dadurch einen gewissen goldenen Käfig für die Monarchien und ihre Familie aufbauen. Die dürfen dann in diesem Käfig sein, sollen repräsentieren, Glanz, Glamour darstellen, ein gewisses ideales Familienleben darstellen und sich jeglicher politischen Äußerung halt enthalten. Was eigentlich im totalen Widerspruch zu unserer Auffassung ist von der Menschenwürde, als man ist halt Mensch, indem man auch seine Meinung sagen kann. Und das ist halt ein Konfliktpotenzial, wo man sieht, dass im gewissen Sinne Monarchie und Modernität und Demokratie, liberale Demokratie, nicht ganz deckungsgleich sind und auch nicht ganz verbunden werden können.
Ich glaube, das ist ein spannender und wichtiger Zielkonflikt, denn Sie sagen zu Recht, die Monarchen haben ja eigentlich auch ein Recht auf eine Meinung, eine politische, und darauf sie äußern zu dürfen. Auf der anderen Seite verträgt sich das halt mit ihrer staatspolitischen Position überhaupt nicht. Denn sie haben ja extrem privilegierten Zugang. Ich glaube, der britische König trifft sich einmal in der Woche oder spricht einmal in der Woche mit dem Premierminister. In anderen Ländern sind Mitglieder der Königsfamilie oder der König selbst im Kabinett anwesend. Das heißt, das ist ein extrem großer Zugang zu politischen Akteuren. In vielen Ländern sind auch die Monarchen diejenigen, die sozusagen den Koalitionsbildungsprozess einleiten. Wenn sie hier eigene Präferenzen durchsetzen würden, dann würden sie politischen Einfluss nehmen, der ihnen ja demokratisch gar nicht zusteht. Und ich glaube, deshalb ist es sozusagen, solange Monarchien mit Demokratien verbunden bleiben wollen, notwendig, dass sich die Monarchen politisch neutral verhalten. Und ich glaube, in Großbritannien zumindest hat ja der König auch kein Wahlrecht.
Also juristisch gesehen hat er das nach der offiziellen juristischen Darstellung von in Großbritannien zur Frage, ob der King oder Queen die Wahl hat. Nach dem Gesetz haben sie das Wahlrecht, aber nach einer Konvention sollen sie aus Neutralitätsgründen dieses Recht nicht benutzen. Und in anderen Ländern ist die Lage ganz anders, weil beispielsweise in den Niederlanden und auch in Spanien, Spanien ist ein sehr schönes Beispiel, da hat die ganze königliche Familie haben das Wahlrecht und in Schweden auch. Und da ist man noch einen Schritt weiter gegangen, der Idee, dass halt der König und die Familie, seine Familie, also die Königsfamilie, nur ein Teil des Volkes ist, also nicht mehr über dem Volk steht, auch nicht neben dem Volk, wie im dualistischen Modell von Liechtenstein, da ist wirklich die Familie und der Fürst stehen neben dem Volk und in diesem dualistischen Konstrukt. Und in den anderen sogenannten demokratisierten Monarchien soll eigentlich der König und seine Familie eigentlich ein normaler Bürger sein, mit gewissen Privilegien, mit gewissen speziellen Situationen, aber an sich fundamental wäre es ein Mensch mit Grundrechten wie jeder andere.
Ja, aber wie ist das mit den Grundrechten? Also wir haben schon die Menschenwürde angesprochen. Die Könige und Königinnen haben ja nicht wirklich ein Recht, ihr Leben frei zu gestalten. Teilweise in Niederlanden ist das so, muss das Parlament dem Ehepartner zustimmen, wenn König oder Kronprinzessin heiraten. Was ist die Frage zum Beispiel, wäre ein homosexueller König, wäre das vorstellbar?
Also in Niederlanden wurde die Frage öffentlich diskutiert. Es gab eine Frage an die Regierung, ich glaube, es war Premierminister Rutte, und der hat ganz klar geantwortet, dass juristisch das Gesetz über die gleichgeschlechtliche Ehe und Partnerschaft, dass sie sich auch auf jeden anwenden, und unter jedem muss man halt auch die Königsfamilie rechnen. In anderen Ländern gibt es gewisse, also ganz klar in Liechtenstein gibt es gewisse fürstenrechtliche Normen, also so, das ist ein spezielles internes Recht, ein Familienrecht der Königsfamilie, und da sind die Regeln traditionell sehr anders, weil die bis ins Mittelalter hineinreichen und auch ein sehr patriarchalisches, heterosexuelles Modell verteidigen.
Aber so grundsätzlich ist es natürlich schon wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass natürlich jeder Monarch oder Thronfolgerin, Thronfolger ja abdanken kann, beziehungsweise darauf verzichten kann, weiterhin Mitglied der königlichen Familie zu sein. Und damit sozusagen haben sie dann ja wieder alle Freiheitsrechte und bestimmte sozusagen Funktionen gesellschaftlicher Art sozusagen sind halt dann, also insofern finde ich das als menschenrechtliche Frage nicht allzu dramatisch, weil sozusagen sie, wenn ihnen das so wichtig ist, können sie halt nur diese Position nicht machen.
Da würde ich widersprechen, weil diese Personen sind in diese Familie und diese juristische spezielle Lage hineingeboren. Zu sagen, ja, sie müssen aus dieser Familie austreten oder aus der ganzen Situation heraustreten, um über gewisse Menschenrechte und Grundrechte zu haben, das läuft darauf hinaus, zu sagen, innerhalb der Familie gibt es keine Menschenrechte und Grundrechte, was also als liberaler Staatsrechtler, dem würde ich ganz krass widersprechen. War auch schon ein Diskussionspunkt im 19. Jahrhundert, wo gerade liberale Staatsrechtler gesagt haben, auch Mitglieder der Familie haben Grundrechte. Und natürlich Konservative haben gesagt, Grundrechte wären nur für das Volk und die Königsfamilie wäre nicht Teil des Volkes. Also wir kommen wieder auf diese Frage, wo steht die Familie gegenüber von
Freunden? Aber die Institution kann ja eigentlich nur überleben, wenn die Person sich dieser Institution unterwirft. Also wenn ein Monarch kann nur überleben, weil er möglichst selbstlos handelt, wenn er sich nicht politisch exponiert und sein Ego einfach in diesem Punkt zurückdreht und das nicht öffentlich macht. Also man erwartet nicht von einem Monarchen, dass er sich politisch äußert. Man will das nicht. Man will ihn als emotionale Stütze. Man will ihn, wie dass der Monarch eben da ist, wenn wieder mal eine Katastrophe passiert, wenn Corona ausbricht etc., dass er dann als Seelsorger der Nation auftritt. Man will ihn eigentlich in so einer pastoralen oder väterlichen oder bei der Queen dann mütterlichen Position sehen. Man will jetzt nicht wissen, was der politisch denkt, das soll er für sich behalten.
Mhm. Ja. Also empirisch gibt es da Material, das zeigt, dass selbst wenn ein Monarch in europäischen Monarchien ein politisches Statement macht und ganz krass ein Veto ausdrückt, dass das nicht notwendigerweise zur Folge hat, dass er abdanken muss oder dass die Monarchie selbst abgeschaffen wird. Es gibt ja Beispiele aus den Niederlanden. Die niederländische Königin nach dem Zweiten Weltkrieg hat, das wurde jetzt von Historikern aufgezeigt, die hat in den Archiven wurde das gezeigt, die hat ein Veto eingelegt gegenüber der Regierung. Die Regierung hat das Projekt fallen gelassen. Das kam nie zur Diskussion, das wurde nie nach außen diskutiert. Es gibt das Beispiel von Belgien. Baudouin 1990 hat sich gegen das Abtreibungsgesetz ausgesprochen. Es gibt das Beispiel in Luxemburg und in den drei Fällen, interessanterweise, obwohl ja in der Politikwissenschaft immer wieder gesagt wird, wenn ein Monarch sich politisch äußern würde, käme es zu einer politischen Krise. Das ist in diesen drei Ländern auf jeden Fall empirisch nicht bewiesen.
Der belgische König beispielsweise ist ja zurück, also es hat ja sich für Geschäfts- oder für regierungsunfähig erklärt.
Er hat seine Legitimität vergrößert.
Er hat sehr deutlich gemacht, was er davon hält, hat aber sozusagen genau das Gesetz passieren lassen. Der Premierminister hat es unterzeichnet.
Frau Urbach.
Wir leben ja in so diversen Gesellschaften mittlerweile, wo alles wirklich am Brennen ist sozusagen. Und deswegen in diversen Gesellschaften dann eine dezidierte politische Meinung vom Staatsoberhaupt zu hören, das funktioniert nicht. Also das funktioniert bei einem Monarchen nicht mehr. Vielleicht hat das vor 20 Jahren ging das noch, aber das würde zu einer absoluten Katastrophe führen.
Er dürfte sich auch nicht gegen Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus oder gegen sonstigen Extremismus aussprechen?
Das ist die Frage. In Luxemburg wird es im Moment, war das vor kurzer Zeit eine Diskussion, weil die großherzogliche Familie seit eh einen sehr humanistischen Diskurs hält. Also wir müssen Immigranten aufnehmen, wir müssen solidarisch sein, wir müssen für die Menschenrechte, für die Menschenwürde, für Frauenrechte einstehen. Und die Großherzogin Maria Therese, die frühere Großherzogin, hat sich da sehr auch politisch auf UN-Ebene geäußert. Und eine rechtsextreme Partei hat ihr dann das vorgeworfen. Also ich glaube, es kommt ein Punkt, wo ein Monarch, der sozusagen neutral sein soll, wenn man sich für Grundrechte einsetzt, ist das noch neutral für gewisse politische Parteien, ist es nicht der Fall. Deshalb die Neutralität ist meines Erachtens ein viel komplizierteres Thema, als man das so annimmt.
Mhm. Naja, hier ist es ja sehr schön, wenn zum Beispiel, wir haben ja hier ein Riesenproblem jetzt mit antisemitischen Attacken und wir haben dann Synagogen, die hier angezündet werden, mittlerweile schon mit Briefbomben oder was weiß ich. Also, und dann ist es natürlich toll, wenn der König kommt und zeigt, dass er mit der jüdischen Gemeinde sich solidarisch zeigt. Solche Sachen, natürlich, das wird immer fantastisch aufgenommen und das ist auch Teil seiner Seelsorgenpflicht.
Würde ich auch sagen, und wir haben ja im spanischen Fall gesehen, wo der König 1981 sich gegen den Putsch gestellt hat und die Demokratie verteidigt hat, das ist sicherlich sein Recht. Und bei der Neutralität geht es ja auch nicht darum, dass es Rechte gibt. Der König kann sich natürlich äußern. Die Frage ist sozusagen, ob das zu der Rolle passt. Und da gibt es bestimmte Dinge, für die er sich einsetzen kann. Natürlich, wie Frau Obach gesagt hat, sozusagen die Seelsorge betreiben. Und sozusagen, aber wenn es beispielsweise darum geht, welche Partei fordere ich auf, die Regierung zu bilden, da ist das schon heikler, selbst wenn das dann eine rechtspopulistische Partei ist. Weil das ist ein Problem, ist nebenbei nicht nur Monarchien haben, sondern auch Republiken. Denken Sie an Österreich vor anderthalb Jahren, als der gewählte Bundespräsident zunächst auch nicht die FPÖ, obwohl sie stärkste Partei war, beauftragt hat mit der Regierungsbildung. Aber sozusagen, das kann er vielleicht leichter, weil er selbst gewählt ist, als das ein Monarch könnte. Aber grundsätzlich rechtlich könnte das der Monarch natürlich auch.
Und um noch zu ergänzen, der spanische ehemalige König, der sich damals gegen den Putsch gestellt hat, kann jetzt trotzdem wieder in seiner Autobiografie sagen, dass er den Diktator Franco toll fand. Das ist natürlich auch wieder Skandal und umstritten, und es wird drüber geredet. Ich würde gerne von Ihnen noch wissen, wenn wir jetzt auch darüber reden, was darf, was sollte, was kann ein König, eine Königin, inwieweit trägt er Verantwortung für das, was er oder sie sagt und ist auch haftbar dafür. Da stellt sich uns auch bei dem Anlass des Themas, das wir heute haben, noch die Frage, wenn König Charles sagt, vor dem Gesetz sind alle gleich, ist das wirklich so?
Nein, also das ist leider nicht so, weil als Historikerin muss ich ja leider sagen, dass wenn ich in den Nationalarchiven Unterlagen einsehen will über die Royal Family, ist sehr, sehr viel gesperrt und das sind Ausnahmegenehmigungen, die sie bekommen. Wir können zum Beispiel auch nicht royale Testamente einsehen, sonst kann man von jedem britischen Bürger das Testament einsehen. Der Grund ist natürlich ganz klar, dass man das Narrativ kontrollieren will, und bei den Testamenten geht es natürlich darum, dass nicht offengelegt werden soll, wie viel Vermögen hier vererbt wird. Also das sind so kleine Beispiele. Dann gibt es sehr, sehr viel. Es gibt immer noch den King's Consent, den Charles zum Beispiel hat. Das heißt Ausnahmeregelungen, wenn es um die Offenlegung von Einkünften aus royalen Besitzungen geht, etc. etc. Also das sind immer noch Dinge, wo natürlich sind sie nicht gleich mit einem Durchschnittsbürger, und sie müssen auch nicht so viele Grundsteuer zahlen wie jeder andere. Charles hat 7 Häuser und er zahlt sehr, sehr wenig Grundsteuer dafür.
Da sind wir bei den Privilegien und auch bei den Kosten der Königshäuser. Da würde ich noch gerne kurz drüber reden, auch wenn uns nicht mehr viel Zeit bleibt. Als Charles vor 3 Jahren in London zum König gekrönt wurde, hat das den britischen Steuerzahler etwa 113 Millionen Euro gekostet. Im Finanzjahr 2021/22 waren für das Königshaus und seine Angestellten rund 99 Millionen Euro veranschlagt. In Luxemburg zahlt der Bürger und die Bürgerin pro Kopf noch mehr für seine Monarchen. Ist das angemessen?
Das sind natürlich die Fälle, die besonders großzügig ihre Monarchien ausstatten. Sie kriegen es auch günstiger, wenn sie nach Belgien, ich glaube auch Dänemark und Spanien gehen. Was man natürlich umgekehrt im britischen Fall vielleicht auch sehen muss, dass sie für das Geld natürlich nicht nur einen Staatspräsidenten bekommen, sondern eine ganze Familie, die Hände schüttelt und Kindergärten eröffnet und Menschen besucht. Und sie kriegen natürlich eine ganz erhebliche Medienaufmerksamkeit. Und der Tourismus, der vielleicht damit auch sozusagen noch stärker ist. als anderswo. Das müsste man, glaube ich, zumindest gegenrechnen und jetzt im spezifischen Fall des britischen Königshauses und des derzeitigen amerikanischen Präsidenten diese Softpower, die Großbritannien dadurch hat, dass der Präsident einfach dieses Königshaus so bewundert, müsste man zumindest auf der Nutzenseite noch einkalkulieren. Mhm. Ob es dann das Ganze wert ist, ist natürlich immer noch die Frage.
Der wäre selber gerne König, glaube ich.
Ja, ja, also der amerikanische Präsident ist beides natürlich, wie wir wissen, Regierungsoberhaupt und Staatsoberhaupt. Und das ist natürlich, der hat natürlich eine monarchenähnliche Position.
Aber muss es immer die goldene Kutsche sein und das Designer-Glitzerkleid? Es gibt ja auch Möglichkeiten, Monarchien zu verschlanken, wenn Sie sagen, in Belgien. Ist das schon so? Worauf könnte man denn verzichten? Oder wo würden Sie das Geld stattdessen eher einsetzen, Herr Heuschling?
Also es gibt zwei Perspektiven, die man da in Betracht ziehen muss. Zum einen, traditionell in der Vergangenheit jedenfalls und stets noch in Liechtenstein heute, haben sich die Königshäuser aus ihrem eigenen Besitz finanziert. Das ist heute noch der Fall in Liechtenstein. Also der Staat bezahlt überhaupt nichts an die liechtensteinische Familie, was auch natürlich ein Machtfaktor ist, weil ja, es gibt dann halt kein Abhängigkeitsverhältnis auch der Familie gegenüber von der Bevölkerung und dem Staat. Und in Luxemburg beispielsweise gibt es zum Teil immer noch ein Familienvermögen. Das ist ein Vermögen, das separat ist von dem Besitz der individuellen Mitglieder. Und dieses Familienvermögen ist in Besitz von einem Unternehmen. Das heißt, wenn da einer stirbt, wird der Besitz nicht aufgeteilt und damit bleibt dann auch die Einheit und Kontinuität von diesem Vermögen über die Zeit. Und daher aus diesem Vermögen kann halt die Familie sich zum Teil mitfinanzieren. Die andere Perspektive ist, die ist ganz klar auch in den Niederlanden und in Schweden und anderen Ländern, dieser Schritt ist gemacht worden. Das heißt, den Umfang der Familie zu reduzieren auf einen sehr kleinen Familienbegriff, also sprich Eltern, Großeltern und Kinder, um daher die staatliche Finanzierung zu reduzieren. Das ist die neueste Tendenz.
Das ist in Großbritannien auch angedacht. Das hat König Charles schon angekündigt. Das Institut der deutschen Wirtschaft geht davon aus, dass die verlässlichen politisch-institutionellen Rahmenbedingungen in Monarchien auch positive Effekte auf den Wohlstand haben. Könnten Sie sich das auch vorstellen?
Na, einige der europäischen Monarchien sind auch besonders gute Demokratien. Das gilt insbesondere für die skandinavischen Länder und die Niederlande. Ob das jetzt an den Monarchien liegt, weiß ich nicht wirklich. Aber sozusagen die Stabilität, die politische Stabilität ist in jedem Fall hilfreich und zu dem vielleicht begrenzten, aber vielleicht auch messbaren Anteil, zu dem die Monarchien zur Stabilität beitragen, sind sie dann vielleicht auch gut fürs Wirtschaftswachstum.
Also ich glaube, in den Monarchien, wo das Wirtschaftspotenzial sehr hoch ist, diese Monarchien sind Demokratien, wo es Koalitionsregierungen gibt, traditionell, wo der Konsensus sehr hoch geschätzt wird. Und ich glaube, das ist das politische Stabilitätselement, also eher als jetzt die Monarchie.
Lassen Sie uns zum Schluss noch mal ganz kurz nach Deutschland schauen. Der letzte deutsche König und Kaiser hier war Wilhelm II., ein Enkel von Queen Victoria. Es gibt Nachfahren wie Georg Friedrich, Prinz von Preußen. Ihm gehört die Burg Hohenzollern. Da ist das Haus Coburg, das mit fast allen europäischen Königshäusern verwandtschaftlich verbunden ist. Der Markgraf von Baden war zur Krönung von König Charles eingeladen. Es gibt ja schon noch Adelige heute, die auch Privilegien haben. Und es gibt in Deutschland auch eine wachsende Zahl an Menschen, die sich eine starke Persönlichkeit an der Spitze des Staates wünschen. Wäre das jemals denkbar, dass Deutschland nochmal einen König oder eine Königin bekommt?
Ich hoffe nicht. Ja, also ich hatte ja mit den Hohenzollern einige Probleme, insofern bin ich natürlich voreingenommen. Also die hatten ja mich und mehrere meiner Kollegen mit Abmahnungen übersät, als wir in die Hohenzollern-Debatte eingestiegen sind. Da ging es um Vorschubleistung des Großvaters, der Kronprinz, der mit Hitler geliebäugelt hat. Und da ging es um finanzielle Ausgleiche, die Hohenzollern haben wollten. Aber das war also eine sehr unangenehme Erfahrung, würde ich mal sagen. Denn Historiker sind es eigentlich nicht gewöhnt, dass Adelsfamilien ihnen da in ihre Geschichtsschreibung hineinfuschen. Nein, also ich würde sagen, das wäre in Deutschland absolut undenkbar, dass wir nochmal sowas zurückbekommen.
Juristisch ist es in Deutschland unmöglich. weil Artikel 79.3 verbietet, dass man am Prinzip der Republik rüttelt. Deshalb bräuchte man dafür eine Revolution.
Not my king. Wozu braucht es heute noch Monarchien? Das war unser Thema im Forum bei SWR Kultur mit dem Staatsrechtler Professor Dr. Luc Heuschling von der Universität Luxemburg, mit der Privatdozentin Dr. Karina Urbach. Sie forscht als Historikerin an der University of London, und mit dem Heidelberger Politikwissenschaftler Raimund Zollenhöfer. Mein Name ist Marion Theis. Danke Ihnen fürs Mitreden und Ihnen fürs Zuhören.